Thomas Putz, der jetzt mein erster Gast ist hier im WIP. Und ich sage erstmal Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Thomas Putz von der LRG Soziokultur Thüringen, muss natürlich sagen, jemand, der sich mit Kultur beschäftigt. Und ich habe so ein bisschen aus Spaß gesagt, 1999, da war die Welt noch nicht in Ordnung. Da war es im Grunde auch schon ein Kampf um die Kultur, um die Soziokultur, ne? Also, wenn dich so zurückerinnerst.
Ja, der Kampf ist ja immer da. Also es geht ja immer darum, gute Bedingungen, also für uns als LRG Soziokultur Thüringen, gute Bedingungen für die Kulturakteure, für die freie Szene in Thüringen zu erkämpfen und zu fordern. Und von daher ist es hat sich nicht viel getan in den letzten 10 Jahren, sage ich mal.
Oder 20 Jahre. Je nachdem, vielleicht war 1999 sogar noch sowas, das sagen so einige, die wir immer so sprechen, so Leute wie, Herr Brettschneider vom Double, wie der dann sagt, man konnte leichter vielleicht noch Räume besetzen und sagen, hier den Raum nehmen wir mal und wurde dann nicht mit so einem Regelwerk von irgendwelchen behördlichen Vorschriften überfrachtet. Das sagen viele, die so Kulturschaffende sind, das sei in den letzten Jahren, hat das überhand genommen. Also wer heute mal irgendwo einen Club aufmachen möchte, der hat es auf jeden Fall schwerer als vielleicht vor 25 Jahren.
Genau, also die Bedingungen, Brandschutz, die Forderungen, die gesetzlichen Vorgaben, was den Brandschutz betrifft, was Fluchtwege betrifft, was all dies betrifft, sind natürlich gestiegen, das muss man sagen. Und gleichzeitig sind natürlich auch die Räume weniger geworden, ne? Also vor 20 Jahren hat man noch leerstehende Räume gehabt, die man vielleicht temporär nutzen konnte oder eben dann für andere Zwecke dauerhaft nutzen konnte. Aber die sind ja gar nicht mehr da, zumindest in den Städten, in den großen Städten.
Du bist heute hier, um über eine Veranstaltungsreihe zu sprechen, die am Montag startet in Erfurt, die aber auch nach Weimar, Jena geht und Rudolstadt sogar. Mhm. Und zwar nicht ohne meine Kultur. Bevor wir über die erste Veranstaltung am Montag im Presseclub reden, wie kam es denn, dass ihr jetzt die Veranstaltung machen wollt? Das ist ja wahrscheinlich auch, ihr wollt schon so ein Ausrufezeichen auch setzen, um zu sagen, Kultur ist nicht selbstverständlich.
Ja, na, wir sind ja im Vorfeld der Landtagswahl und da ist natürlich irgendwo auch die Kulturpolitik ein Thema, oder ist eigentlich immer ein Thema, aber jetzt nochmal verstärkt. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich das Erstarken von neuen rechten Strömungen, die irgendwo auch ja den, vor allem den kulturellen Raum oder auch den kulturellen Raum besetzen und dort versuchen sozusagen Standards zu setzen, sag ich mal. Und das war natürlich auch ein Punkt, warum wir gesagt haben, wir müssen diese Veranstaltungsreihe machen und sozusagen Soziokultur, Kultur allgemein und Kulturpolitik so eine Standortbestimmung mit 6 verschiedenen Veranstaltungen vorzunehmen.
Wenn du sagst, rechte Strömungen versuchen reinzukommen in die entsprechenden Ausschüsse, gibt es dann schon erkennbare Strategien, dass sie dann immer sagen, naja, so bestimmte, in Anführungszeichen, linke Clubs in Hamburg, würde man sich vielleicht die Rote Zora vornehmen, würde man sagen, hier, das ist gefährlich, das ist nicht gut. Also sind da schon so ganz klassische Strategien erkennbar? Oder kommt es noch zu selten einfach vor?
Nee, also was die AfD betrifft jetzt, also die rechtspopulistische AfD, da gibt es ganz klare Strategien, die jetzt auch in den letzten fast Jahren schon gefahren werden oder zumindest Monaten. Auch in der ganzen Bundesrepublik, in verschiedenen Bundesländern auch, die im Prinzip so funktioniert, dass man über parlamentarische Anfragen versucht, sozusagen Einrichtungen, die vielleicht linken Strömungen einen Ort bieten, wo sie sich treffen können, wo sie Veranstaltungen machen können. Also darüber sozusagen über parlamentarische Anfragen dann dort Fördermittel in Frage zu stellen. Also sagen, warum kriegen die Fördermittel, wenn die doch verfassungsfeindlichen Gruppen einen Ort bieten oder so etwas, ne? Was dann zum Teil gar nicht stimmt, aber und dann wird eine große Sache in Bewegung gesetzt, es müssen sich Leute damit auseinandersetzen, müssen Stellungnahmen schreiben, müssen die parlamentarischen Anfragen natürlich beantworten. Und das passiert in den verschiedensten Bundesländern, also mit dieser gleichen Strategie zum Beispiel jetzt, ne? Also auch in Thüringen zum Beispiel, das Casablanca oder ähnliche, die dort auch regelmäßig darüber diskreditiert werden, sag ich mal.
Also Sie haben schon gemerkt, dass sozusagen da mitunter ein neuer Wind auch weht, seitdem sozusagen da auch AfD-Verantwortliche in entsprechenden Gremien mitsitzen. Wir können jetzt mal auf die einzelnen Veranstaltungen auch mal eingehen. Es geht ja schon am Montag los, 7. Oktober im Presseclub. Und da sind immerhin die kulturpolitischen Sprecher der Landtagsfraktion da. Du hast gesagt, vor der Wahl ist wahrscheinlich auch mal ganz nett, vor der Wahl kommen sie auch alle, ne? Also das ist vielleicht auch leichter, dass da so eine Einladung auch mal befolgt wird.
Ja, das zum einen. Und zum zweiten ist es natürlich auch interessant, weil Kulturpolitik ja oftmals so unterm Radar läuft. Ne? Man, wie Michael Flohr, der Soziologe und Politikwissenschaftler letztens feststellte, dass das kulturpolitische Interesse und das Engagement in den Landtagsfraktionen sehr stark eingeschränkt ist. Also dass dort eigentlich so richtig keiner will Kulturpolitik machen. Und gleichzeitig sind wir im Kulturland Thüringen und Kultur ist eigentlich das, was über allem steht hier. Ja. Und das ist schon sehr merkwürdig und das werden wir auch nochmal an der Veranstaltung thematisieren. Das war auch so ein bisschen der Grund, da mal die kulturpolitischen Sprecher tatsächlich einzuladen und zu gucken, ja, wo geht's denn hin? Was ist denn erreicht worden in den letzten 5 Jahren und was steht jetzt noch auf der kulturpolitischen Agenda?
Das ist aber ganz interessant auch mal, um Ross und Reiter zu nennen, also die Namen. Also Thomas Hartung ist quasi für die SPD dann da, Madeleine Henfling dann für die Grünen, Jörg Kellner für die CDU und Katja Mitteldorf für die Linke. Das sind, hast du im Vorgespräch gesagt sozusagen, das sind die wichtigen Kulturpolitiker des Landes. Also nicht, dass ich das jetzt despektierlich meine, aber diese 4 Stück, die man ja gar nicht so kennt, also in der öffentlichen Wahrnehmung, Frau Henfling kenne ich jetzt so vom Landtag her ein bisschen, aber in der öffentlichen Wahrnehmung finden die jetzt für mich nicht so statt. Ich kann mir vorstellen, für dich jetzt eher, weil du beruflich damit zu tun hast, aber schon interessant. Diese 4 entscheiden so ein bisschen über die Kultur.
Ja, das sind zumindest die fachlich dort, denke ich, am nächsten stehen. Natürlich gibt es im Kulturausschuss auch noch andere und es gibt immer auch welche, die das Kulturressort mitbearbeiten, aber eigentlich so richtig Kulturpolitiker, reine Kulturpolitiker, wie es zum Beispiel den Hans-Jürgen Döring gab, der jetzt ja verstorben ist vor einiger Zeit, der wirklich da 20 Jahre lang diese kulturpolitische Diskussion auch in Thüringen mitbestimmt hat.
Der auch selber Gedichte geschrieben hat, der auch wirklich genau, für die Kultur kam, also der es nicht nur behauptet hat, sondern eben das auch kennt. Ja.
Das gibt's irgendwie nicht und alle anderen Bereiche, ob es Wirtschaft ist oder Bildung, dort gibt's alles, da gibt's überall Politiker, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die und in der Kultur ist es seltsamerweise nicht der Fall.
Muss ich mal fragen, soll es keine Quizfrage sein, wer ist eigentlich unser Kultusminister? Kann man das, wo ist das untergebracht, das Kultur? Na,
Kultur ist in der Staatskanzlei, das ist der Herr Hoff.
Benjamin Immanuel Hoff. Ach, das wusste ich gar nicht. Weil früher gab es ja auch, glaube ich, meinen eigenen Kultusminister.
Das wurde ja dann aufgeteilt, da war ja noch die Bildung dabei und dann die Kultur und jetzt ist es ja getrennt worden.
Ah, und jetzt liegt es in der Staatskanzlei.
Genau.
Ah, interessant. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also Herr Hoff ist ja auch ab und zu hier zu Gast, kann man also da auch ein bisschen befragen. Am Montag wird es also, ihr habt da einen Moderator auch, also einen Polier-Icke Podenski, wird so ein bisschen dem Ganzen auf den Zahn fühlen, also dem Ganzen jetzt so den Sprechern dann und Sprecherinnen auf den Zahn fühlen.
Genau, das Ganze steht ja unter dem Motto Vorsicht, Baustelle, Kultur, also auch so ein bisschen zweideutig, ne, dass natürlich die Kultur irgendwo ja auch immer eine Baustelle ist. Und da wird unser Vorarbeiter, unser Polier Icke Podenski eben dort auch durch den Abend führen und wird ja den Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern auch nochmal auf den Zahn fühlen und vielleicht politischen Sonntagsregeln ein bisschen aufs Baustellenniveau, auf die Alltagsebene runterbrechen, hoffentlich.
Trotzdem könnte man jetzt sagen, wenn es Herr Bausewein da wäre, unser Oberbürgermeister, der könnte jetzt sagen, naja, jetzt im neuen Haushalt haben wir ja immerhin schon mehr Gelder für die Kultur zur Verfügung gestellt. Also wirklich deutlich mehr. Wir reden ja immer noch von einem Betrag von 300.000 Euro, das sind Peanuts im Vergleich mit anderen Posten. Aber trotzdem, das ist ja schon mal ein gutes Signal.
Ja, na klar, auf jeden Fall. Also es gibt ja kleine Entwicklungen und kleine Schritte und die Soziokultur an sich ist ja auch, sag ich mal, anerkannt und wird von allen gesagt, dass es, wie toll das ist und wie wichtig und so weiter und so weiter. Aber eigentlich ist es eben trotzdem der Fakt, dass jetzt thüringenweit wiederum viele Zentren einfach mal einen riesen Sanierungsstau haben. Also da musste eigentlich was gemacht werden. Ja, es gibt eigentlich viele arbeiten ehrenamtlich, haben Häuser und haben aber keine Personalstelle, ja. Also wo einfach Strukturen da sind, die manchmal rein ehrenamtlich passieren und eigentlich, dass das so geht, das eigentlich nicht. Ne? Also würde kein Theater würde so arbeiten können, kein Museum würde so arbeiten können. Und in der Soziokultur wird das immer wie selbstverständlich hingenommen, dass das eben so ist, ja. Und da muss sich auf jeden Fall was ändern.
Das ist auch so ein bisschen so ein Teufelskreis, ne? Wenn die Ehrenamtlichen es schaffen, es dann doch am Laufen zu halten, dann sagen wahrscheinlich wieder die
läuft doch.
Ist schwierig. Man will umgedreht ja auch nicht extra was vom Baum fahren lassen, um zu zeigen, es läuft nicht, ne? Also
ganz genau, aber vielleicht wäre das manchmal ganz gut.
Ganz hilfreich dann doch, ne? Wir gehen mal zur nächsten Veranstaltung, die ja schon am Mittwoch, also 2 Tage später dann stattfindet, also am 9. Oktober im Kulturbahnhof, das ist der ehemalige Saalbahnhof in Jena, Spitzweidenweg 28, weiß gar nicht, ob er noch Thilo Hermanns da seine Finger im Spiel hat, ja, der von Anfang an eigentlich mit dabei war, auch ein Projekt, was es seit 20 Jahren gibt. Mhm. Und da findet zum Thema, wenn ein Traum Wirklichkeit wird, ein Gespräch statt, das ist gleichzeitig auch ein Film. Da genau. Musst du mal erzählen, worum es in dem Film geht, ein Dokumentarfilm.
Das ist, ja, das ist ein Dokumentarfilm über die Geschichte der Uferfabrik in Berlin. Das ist ein Kulturzentrum, was sich in den 70er Jahren gegründet hat. Also das war das ehemalige Gelände der Ufer, des Ufer-Kopierwerkes. Und das stand leer und die haben das besetzt in den 70er Jahren in Berlin, in West-Berlin. Und haben dann sukzessive bis heute ein großes Kulturzentrum mit, wo auch die Leute gelebt haben, also ein Lebens- und Arbeitsprojekt quasi, wo die Leute gelebt haben, wo es Einkaufsmöglichkeiten gibt. Also wirklich ein Kindergarten, also ein ganz großes Bildungskulturzentrum, alternativ halt, ne? Und das ist jetzt so knapp 40 Jahre her und jetzt so vor 2 Jahren wurde ein Dokumentarfilm gedreht über die Geschichte, wo die Zeitzeugen nochmal zu Wort kommen, die nochmal sagen, was waren denn die Beweggründe, warum haben wir das damals gemacht, was ist daraus heute geworden, was ist von den Zielen und Idealen und Utopien denn übrig geblieben.
Und also wirklich Leute da, die zur ersten Stunde gehören.
Genau, wir haben 2 Akteure da, die dann eben auch im Nachgang nochmal in einem Gespräch das nochmal mit dem Publikum gemeinsam aufrollen.
Also auch interessant mal diese Perspektive, dass man so ein bisschen in die Geschichte reingeht und mal sehen kann, wie sich sowas über Jahrzehnte entwickelt hat und wie früh sowas auch schon entstanden ist. Also gut, West-Berlin 70er Jahre waren vielleicht auch andere Voraussetzungen. West-Berlin war ja sozusagen auch damals ein Raum der Möglichkeiten, hatte immer so einen Sonderstatus. Mhm. Da konnte man vielleicht auch leichter mal so ein Ding stemmen als im Bonn damals, sag mal so.
Ja, mag sein. Ja. Und dann, das Interessante ist jetzt hier, weil wir das in Verbindung mit dem Kulturschlachthof in Jena veranstalten oder in Kooperation. Das ist ja ein soziokulturelles Zentrum, was gerade im Entstehen ist. Ja, da gibt es Räumlichkeiten im alten Schlachthof in Jena, wo jetzt 3 Vereine ein Kulturzentrum aufbauen. Und das ist in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kulturbahnhof, also 5 Minuten entfernt. Und da wird es vorher eine Führung geben dort. Dann wird es den Film geben und dann werden wir mal gucken, wie ist das eigentlich, wie war das damals und wie schwierig ist das heute und das genau, was wir eben besprochen hatten, diese unterschiedlichen Bedingungen heute. Ja, im Vergleich zu früher, mal zu gucken, was hat sich da eigentlich verändert und wie schwierig ist das heute und wie, und was sind vielleicht auch die gleichen Motivationen und vielleicht wo unterscheidet sich das? Also da nochmal zu gucken, ist vielleicht auch ganz spannend, die Diskussion im Anschluss.
Aber schön, dass man am Beispiel dieses alten Schlachthofs in Jena sieht, dass die Leute sich jetzt auch nicht abschrecken lassen jetzt von diesen ganzen Regularien, die es da inzwischen gibt, sondern dann auch neue Projekte entstehen. Wir sagen es gerne nochmal, Mittwoch, 9. Oktober geht's 20 Uhr auch los und 19 Uhr geht's los, pardon. 19 Uhr. Mhm. Im Kulturbahnhof in Jena, Spitzweidenweg 28. Alte Saalbahnhof. Ich glaube, ja, also wer nach Jena ist, mal auch schnell mal mit dem Zug von Erfurt gefahren, wer interessiert ist. Ich finde das Projekt Kulturbahnhof total interessant, weil es eben so ähnlich hier wie Frau Korte, was ja auch der alte Erfurter Nordbahnhof ist einfach eine schöne Location, sage ich mal, so einen Bahnhof auch als kulturellen Ort nutzen zu können. Und ich glaube, so ähnlich wie hier auch am Nordbahnhof, es halten da auch ab und zu noch Züge an. Weiß gar nicht mehr genau, aber zumindest als ich da war, hielten da manchmal ganz selten, vielleicht 2-mal am Tag. Kommen zur nächsten Veranstaltung. Und zwar geht es auch darum, was wir schon besprochen haben, nämlich der Angriff sozusagen der neuen Rechten und die Verteidigung der offenen Kultur. Das wird dann am Mittwoch, den 16. Oktober in Weimar stattfinden, in der ACC-Galerie. Und da wird sozusagen ein Experte einen Vortrag über diese Strategien, die wir schon gesprochen haben, dann halten.
Genau, aber mit dem Fokus auch auf Kultur. Also das ist der Daniel Hornhof, ein Kunstwissenschaftler, der jetzt gerade an der Gesamthochschule Kassel lehrt. Und ja, der wird sich so ein bisschen beschäftigen, was bedeutet das eigentlich für die Kultur, dieser Angriff auf dem kulturellen Feld der Rechtspopulisten und Rechtsextremen oder der neuen Rechten. Was hat das für Auswirkungen auch für uns als Kulturmacher, sag ich mal? Ja, worauf müssen wir uns einstellen? Wo gibt's Gegenstrategien? Und so in die Richtung wird dieser Vortrag gehen. Und da wird es auch im Anschluss noch ein Gespräch geben mit dem Publikum. Und es wird, glaube ich, auch ein sehr interessanter Abend sein, weil wir reden immer viel über Rechtspopulismus, neue Rechte. Aber da ist auch wieder so, da ist manchmal die Kultur kommt da gar nicht vor. Ja, das ist aber es ist, wird eigentlich ja vorrangig auf dem kulturellen Feld eigentlich ausgetragen.
Klar, das ist der sogenannte vorpolitische Raum, wenn man so möchte. Genau. Ne? Um den geht's eigentlich. Wenn man den sozusagen besetzt hat, wer auch immer den besetzt, der hat sozusagen dann schon potenzielle Wähler. Also dann an der Wahlurne sozusagen hat man dann schon den halben Sieg eingefahren, sag ich mal, wenn man da vorher schon im vorpolitischen, kulturpolitischen Raum da Akzente setzen kann.
Und gleichzeitig gibt's ja, wenn wieder was vorfällt, ist dann wieder die Kultur gefragt. Ne? Wenn in Chemnitz, wie im letzten Jahr, dann sind die Kulturleute, die dort irgendwie Konzerte machen, die irgendwie was versuchen.
Die sind die Feuerlöscher dann, die dann schnell
gerufen werden. Genau, das ist ja dann auch wieder interessant, ne?
Stimmt. Der Abend übrigens, weil die Frau läuft mir jetzt andauernd über den Weg, die macht das immer sehr gut, Romy Gerke, moderiert vom MDR, genau. Selber Kulturjournalistin, war auch selbst Schauspielerin, glaube ich sogar, also ja. Merkt man auch, also wirklich sehr, sehr, also die Gesprächsführung ist immer auffällig gut, das muss man auch an dieser Stelle gern mal sagen, ja, weil so ein Abend steht und fällt ja mitunter dann auch nicht nur mit dem Experten, der sprechen wird, sondern auch mit der Moderation. Also sehr empfehlenswert, Mittwoch, 16. Oktober, 19 Uhr in Weimar in der ACC-Galerie. Und dann haben wir wieder, kehren wir nach Erfurt endlich zurück, ja, und zwar ins Retronom, Johannesstraße 17a, ist ja hier direkt um die Ecke. Und da gibt es auch sehr, sehr interessant zum Thema Auferstanden aus Ruinen, Kontinuitäten und Brüche ostdeutscher Soziokultur einen Themenabend. Und ihr habt auf jeden Fall unseren neuen Kulturdezernenten eingeladen, Tobias Knoblich und Wolfgang Renner. Da wusste ich jetzt nicht, der steht für...
Na, Wolfgang Renner ist von der quasi der erste Vorsitzende der LAG Soziokultur Thüringen.
Konnte ich nur, Entschuldigung.
Nach der Wende und war auch sozusagen davor im Kulturbereich tätig, hat also diesen Wendeprozess und diese Transformation hautnah miterlebt und kann dort auch nochmal als Zeitzeuge und als heute noch kulturpolitisch aktiver oder kulturell aktiver Mensch.
Sehe ich interessant, weil wir hatten kürzlich auch im Schauspielhaus eine Ausstellung Wendeorte, da ging es genau um solche Fragen wie Mainzer Hofplatz oder Kunsthaus, was alles so da entstanden ist im Zuge dessen. Und das war ja auch, da war es der Begriff der Soziokultur, klappt noch nicht, obwohl ihr hieß ja schon so offenkundig, aber auf jeden Fall hat man damals sehr schnell in dieser Zeit 89, 90 mal Räume besetzen können, Häuser besetzen können und die auch zwischennutzen können. Also es wird
genau, es gab viele Initiativen. Also das Interessante daran ist ja, der Begriff Soziokultur kommt ja eigentlich aus dem Westkontext, also ist ja in 70er Jahren im Westen eigentlich entstanden, wo diese soziokulturellen Zentren eigentlich, diese größeren Häuser entstanden sind. Und dann kam die Wende und hier gab es die Kulturhäuser. Ja, also die zu Ostzeiten sozusagen als Orte der vielfältiger kultureller Angebote und Teilhabe vorhanden waren. Und dann haben sich natürlich auch neue Initiativen, wie du gerade gesagt hast, gegründet. Und dann gab es noch die alternativen oppositionellen Initiativen, die zu DDR-Zeiten schon waren, die ja oftmals auch sich kulturell ausgedrückt haben.
Und bist du eigentlich in der Zeit dann auch dazu gekommen oder später?
Ja, Anfang der 90er Jahre
und so. Okay, aber auf jeden Fall, wird ein interessanter Abend, weil jetzt nochmal in die Geschichte zurückgeht und man dann nochmal sehen kann, vielleicht auch, was in Erfurt möglich gewesen wäre. Vielleicht wird es auch ein bisschen frustrierender Abend, weil man dann sieht, Mensch, man hat sich dann doch für das große Einkaufszentrum entschieden.
Nee, das kam ja später. Ja.
Ja.
Aber ist ja auch noch ein bisschen hin am 6. November, also da haben wir auch noch ein bisschen.
Das kann man übrigens nochmal sagen, Zeit. Genau, Mittwoch, 6. November. Das ist dann schon nach der Wahl übrigens. Mhm. Da sind die Würfel dann schon gefallen. Im Retronom um 19 Uhr, auferstanden aus Ruinen, Fragezeichen. Und dann gibt es natürlich noch die Verleihung des Kulturriesen. Ne? Oder Entschuldigung, erstmal gehen wir nach Rudolstadt, bevor wir zum Kulturriesen gehen. Denn da gibt es auch noch eine weitere Veranstaltung am 14. November. Und zwar, das fand ich auch sehr interessant, da geht es sozusagen vom Imperiengeschäft. Das ist, finde ich jetzt auch Imperium, da denke ich immer so nach, ans alte Rom oder so. Da geht es quasi, wie die große Industrie, auch die Musikindustrie, Einfluss eben auf die Soziokultur hat und wahrscheinlich eher negativen Einfluss.
Genau. Also wir haben Berthold Seliger zu Gast, das ist ein Publizist und Konzertveranstalter, auch Tourneeveranstalter aus Berlin, der jetzt ja auch schon einige Bücher in den letzten Jahren veröffentlicht hat, auch die mit sehr großem Anklang. Jetzt sein neues Buch heißt eben, wie gesagt, vom Imperiengeschäft und er beschäftigt sich darin so ein bisschen mit der Konzert- und Festivalbranche. Also wie die so weltweit funktioniert und dass sie eigentlich in Händen von drei großen Firmen ist, die eigentlich diesen gesamten Bereich kontrollieren und ich sag mal, das Geld dort rausziehen, ja. Also es ist eigentlich wirklich
irre, ja, aber Lieberberg gehört zu den einen. Also man hat das Gefühl, wenn man Eventim, dass man überall immer
genau, Eventim bucht. Also es läuft ja alles nur noch über Ticketing, da kommt ja das meiste Geld rein, ja. Und wieso auch diese Mechanismen sind, die dort, diese perfiden Mechanismen, muss man sagen, wie die dort greifen und funktionieren, das beschreibt er eben sehr ausführlich und sehr detailreich in dem Buch. Und sagt eben gleichzeitig, ist es natürlich, wir waren ja bei der Soziokultur, ist es natürlich für die Soziokultur dann wieder schwer, wenn wenn die großen Konzerne ihre Hände auf den Künstlern auch haben, diese Künstler in ihre Häuser zu holen, ne? Weil dann sagen die, nö, also dafür spielen wir nicht mehr. Und gleichzeitig hat die Soziokultur ja die Aufgabe oder die Clubs, die Musikclubs, natürlich diese Bands und Musiker auch erstmal groß zu machen, ihnen die Möglichkeit zu geben, zum ersten Mal aufzutreten, zu wachsen, Erfahrungen zu sammeln. Und dann kommen die Großen und nehmen sich die Sahne.
Ne? Ist so ein bisschen wie beim Fußball, ne? Dass das maximal, ja, wenn es gut läuft, nur so junge Talente mal durchstarten können, so eine Saison, so vielleicht auch bei Liedermachern und Liedermacherinnen, ne? Wenn sie noch unbekannt sind, aber schon ein Geheimtipp, läuft vielleicht ganz gut und dann kommt aber schon die große Krake in Form der Musikindustrie und sie werden gesigned und dann ist Feierabend für die Soziokultur.
Genau.
Also und das ist ja so ein Teufelskreis irgendwie, ne?
Und was er aber sagt, ist ja auch, dass dadurch, dass dann nur noch quasi so ein Einheitsbrei irgendwo dann auch groß vermarktet wird, was man ja kaum mal unterscheiden kann, dass dann natürlich auch die künstlerische Qualität verschwindet, ja, dass Experimente gar nicht mehr möglich sind auf diesem Bereich dann. Also das heißt, dass dort auch eine künstlerische Qualität einfach auch mit der Zeit in die kleinen Clubs gedrängt wird, wo es sich dann nicht mehr lohnt und wo eigentlich die Clubs keine rentablen Konzerte mehr machen, weil dann nicht mehr so viele Leute kommen, weil alle nur auf die großen Events rennen. Ja, und wir sehen es ja auch in Thüringen, dass die Live-Konzertbranche mit Nachwuchsbands eben immer ein Minusgeschäft ist. Ja, also da, das wird niemals sozusagen einträglich sein und da muss eben auch was passieren. Ja, dass sozusagen diese Vorarbeit, die in den Clubs gemacht wird, dass die irgendwie ja besser, weiß ich auch nicht, vergütet und besser finanziert wird.
Aber wenn du so erzählst, ich bin gespannt, deswegen sollte man eben zu dem Abend auch hingehen, frage ich mich immer so, das ist so der Kampf David gegen Goliath. Ne? Also man darf natürlich nicht gleich aufgeben, ne? Aber es klingt so, oh, so mühselig, da irgendwie so einen Durchbruch zu schaffen oder irgendwie so einen Kompromiss. Also, aber deswegen unbedingt hingehen. Donnerstag, 14. November, Rudolstadt. Gut, ist auch jetzt ein bisschen weg. Ich war aber kürzlich auch mit dem Zug hingefahren. Schöne Zugfahrt, schöne Stadt. Also 20 Uhr geht's los. Bertolt Seliger, wie gesagt, einer, der sich auskennt, wird eben dann darüber berichten vom Imperiengeschäft. Und jetzt sind wir wirklich beim Kulturriesen 2019. Da gehen wir wieder zurück nach Erfurt und ich glaube, ins Café Nerli gehen wir sogar, ja. Genau. Am Donnerstag, den 21. November um 19 Uhr wird dann der Kulturriese verliehen. Also wer ist denn da nominiert? Also Kulturschaffender aller Couleur.
Naja, das ist ja der Förderpreis der Soziokultur in Thüringen, der Kulturriese. Und da wird jedes Jahr ausgeschrieben und ja, die Jury hat noch nicht getagt. Man konnte sich bewerben und man konnte Kulturvereine vorschlagen. Und am 10.10. ist die Jury-Sitzung und dort wird dann entschieden, wer die 5 Nominierten sind und wer am Ende dann der Kulturriese wird. Und öffentlich wird es dann am 21. November
verkündet. Okay, also 5 Nominierte, ein Gewinner und genau, am 21. November wissen wir dann mehr Bescheid. So, jetzt holen wir erstmal kurz Luft. Das ist eine schöne Reihe, muss ich sagen. Habt ihr schön gestrickt, weil es verschiedene Perspektiven einnimmt. Nicht ohne meine Kultur. Für diejenigen, denen es jetzt zu schnell gegangen ist, kann man irgendwo dann nochmal nach. Ich habe jetzt hier den schönen Flyer, ist schön übersichtlich. Gibt es da nochmal eine Internetadresse zum Beispiel, wo ich nochmal nachschauen kann?
Also unter www.soziokultur-thüringen.de, Thüringen mit UE. Also Thüringen mit UE. da ist nochmal das gesamte Programm nachzulesen.